Darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen heute zu dem Sonntagmorgen. Was kommt nach dem Herbst? Der Winter, an den wollen wir noch gar nicht denken. Wie viel Schnee brauchen wir für einen Liter Wasser?
Ein Liter Schnee.
Oder wie viel Volumen hat der Schnee dann? Weißt du oder schätzt du? Ich weiß nämlich nicht, deswegen frage ich euch ja. Ein Kilo, okay, ein Kilo Schnee, ja, super, aber das Volumen, gell, wie groß ist, kommt darauf an, wie kalt es ist. Dementsprechend sind die Kristalle anders. Soll nur ein kleiner Einstieg sein in diese Predigt. Ich habe einen Text gewählt. Der Text, der komprimiert die Hingabe eines wiedergeborenen Christen auf drei Verse. Und so ist es, wenn es der Schnee so ein Volumen ist und wir den einschmelzen, dann kriegen wir vielleicht so ein Glas Wasser zusammen und das tut gut. Und können das genau anschauen und davon profitieren, und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam den Psalm 86 aufschlagen. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch, der kennt den Psalm, zumindest bestimmte Verse daraus auswendig. Und diese Verse, die sind gut, wenn wir sie auswendig lernen. Das ist der Vers, Psalm 86, Vers 11 bis 13. Ich möchte euch Mut machen, diese Verse in deinem Leben auswendig zu lernen. Wenn ihr einen Raum findet, macht's das, weil es euch immer wieder aufs Neue ausrichtet und immer wieder aufs Neue justiert. Da heißt es, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen auf ewig. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Ich habe versucht, es zu unterteilen und versuche es euch dementsprechend weiterzugeben. Vers 11, die Bitte. Vers 12, das Lob Gottes. Und Vers 13, die Motivation dazu. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Das ist ein Wunsch. David möchte von Herzen wissen, was ist dein Weg? Und wenn du von Herzen wissen möchtest, was ist dein Weg für mein Leben? Gott prüft die Herzen und er schaut auf das ungeteilte Herz, das wissen will, was ist dein Weg in meinem Leben? Was ist der Weg? Weise mir deinen Weg. Und diese Frage, wenn du sie auf dem Herzen hast, wird Gott beantworten, weil er sagt in Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Er will dir zeigen, wenn du auch willst. Was ist der Weg? Und David hat vielleicht weit in die Zukunft geschaut oder auch gerade momentan in seiner Situation geredet. Ich denke, hier haben wir die Situation. Und wenn wir jetzt das Neue Testament dazu nehmen, es heißt hier nicht, was sind deine Wege? Sondern es heißt, was ist dein Weg? weise mir deinen Weg. Weise mir deinen Weg, den Weg zu dir, damit ich wandle auf diesem Weg, damit ich wandle in dieser Wahrheit. Und in Johannes 14, Vers 6, hör mal auf einmal Jesus selber sagen, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Und wenn wir im Johannesevangelium die Worte ich bin hören, dann wissen wir, hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun. Als Mose in der Wüste war und den brennenden Dornbusch sah, hat sich Gott ihm offenbart und hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und hier viele Jahre später der Sohn Gottes, der sagt, ich bin der Weg. Suchst du Erlösung für dein Leben? Sehnt sich dein Herz nach ewigem Leben? Sehnt sich dein Herz nach Wahrheit? Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Weise mir, Herr, deinen Weg. Schau auf Jesus Christus. Schau in das Wort Gottes hinein. Und du wirst sehen, es hat alles seine Richtigkeit. Es hat alles einen roten Faden. Bis zu diesem Punkt, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Komm, folge mir nach. Lass die anderen Dinge bleiben. Leg die anderen Götter beiseite. Folg dem lebendigen Gott nach. Ich bin der Weg. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Dieses tiefe Verlangen, den lebendigen Gott, der in seiner Größe gar nicht fassbar ist, dessen Herrlichkeit so überwältigend groß ist, der Herr der Herrlichkeit genannt wird, diesen Gott will er fürchten. Nicht ein Gott, den du in die Hosentasche stecken kannst, umhängen kannst, wo man aufpassen muss, dass man den nicht klaut, so ging's. Laban, Rahel hat den Hausgott gestohlen, mitgenommen, setzt sich dann auf ihn drauf und Laban sucht ihn im ganzen Haus, findet ihn nicht. Hast du so einen Gott? Ehrlich jetzt? Das ist nicht der Gott der Bibel. Den kannst du nicht fassen, den kannst du nicht greifen. Seine Weisheit ist so übermäßig groß, dass es unser völliges Denken übersteigt. Und seine Macht ist so groß, dass wir nicht im Geringsten hinkommen, daran zu denken nur, was er alles imstande ist zu tun. Und so Jakob sagte mal, Abraham sagte, er sollte mir etwas zu wunderbar sein, dass ich es nicht tun kann. Das ist dein Gott. Und diesen Gott möchte David fürchten. Und er möchte, dass Gott selber sein Herz ausrichtet. Ausrichtet darauf, ihn zu fürchten. Und ich bin mir sicher, dass viele von euren Herzen das auch im Tiefen wünschen, ausgerichtet zu werden, diesen lebendigen Gott zu fürchten. Bedeutet, ihm nachzufolgen. Seinen Willen zu suchen, seinen Willen zu tun. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. In Jeremia 32, Vers 40 und 41 heißt es, und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben. Er ist es, der diese Furcht in die Herzen der Einzelnen gibt, die ihn suchen. Wie macht er das? Der Michael hat es vorgelesen. Indem er dieses steinerne Herz aus deinem Leben rausnimmt und ein fleischernes Herz gibt. Und wo macht er das? Und wie macht er das? Und hier sind wir wieder bei Jesus. Der sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Heißt es in Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gelegt. Ein neues Sinnen, ein neues Denken, alles das, was du vielleicht versucht hast, mit eigener Kraft Gott zu gefallen. Du wirst daran scheitern, weil du nicht kannst. Und er wird dich zu seinem Sohn führen. Und er wird dir zeigen, schau her, er hat es vollbracht. Aber was muss ich jetzt tun? Glaube und vertraue ihm. Halt die Füße still, hätte man sagen. Im Stillsein und im Vertrauen liegt eure Kraft, heißt es an einer Stelle. Vertraue ihm. Da heißt es, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und er gibt dir einen neuen Geist in dein Inneren, und zwar seinen eigenen. Du musst kapitulieren, du musst aufgeben vor ihm und sagen, hier bin ich, ich kann nicht mehr. Nimm du mein Leben. Und so beginnt er, dein Herz rauszunehmen und dir ein neues zu geben, ein fleischernes, einen neuen Geist, den Geist seines Sohnes in dich zu legen. Das ist doch gewaltig. Das ist doch gewaltig, sowas. Das vermag nur der lebendige Gott. Um es ganz praktisch zu machen, wie kann Gott dir seinen Weg weisen? Jetzt mal einfach, wie kann er das machen? Du musst einen Rahmen schaffen, wo du Gott die Gelegenheit gibst, dass er überhaupt mal zu dir reden kann. Du musst vielleicht mal zur Ruhe kommen, muss in die Stille gehen. Oder bei manchen ist es so, dass sie ausgebremst werden in ihrem Leben und auf einmal eine ungewohnte Stille kommt, damit sie überhaupt erst zum Nachdenken kommen. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Damit Gott hier den Weg weisen kann, brauchst du Zeit mit deinem Herrn. Du musst hier irgendwie versuchen, ein Zeitfenster zum Schaffen. Und warum? Mit dem Herrn Jesus. Warum diese Zeit? Weil er sagt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Also, wenn er die Quelle des Lebens ist, dann brauchen wir doch auch Zeit mit ihm. Und du kannst mit allen möglichen tollen Menschen zusammen sein, aber niemand wird sein wie der lebendige Gott. Niemand wird dir so einen Einblick ins Leben, in die Umstände, in dein eigenes Herz geben, in das Herz Gottes geben, wie er selber, wenn du dir Zeit nehmen kannst in der Stille mit ihm. Das ist doch unglaublich kostbar. Wir rühmen uns manchmal, wenn wir irgendjemand Berühmten sehen oder wir sagen, ja, ich kenne jemand, der kennt jemand, der hat mal mit. Und du denkst, ja, ist komisch, aber das irgendwie, das beeindruckt uns. Und ich weiß mal, haben wir Traktate verteilt in der Fußgängerzone, bin ich an so einen Tisch gelaufen und habe ein Traktat hingelegt und die waren dann ziemlich sauer auf mich. Und eine Frau hat mich dann ganz scharf angegangen, hat gesagt, dieser Gott ist tot. Und ich habe davor mal was gelesen, dann fand ich so einen schönen Spruch, wo der Mann gesagt hat, das kann nicht sein, ich habe gerade vorhin mit ihm geredet. Und es ist mir eingefallen, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich habe vorhin mit ihm geredet. Das war echt interessant. Die Gesichtszüge sind entgleist. Und dann haben sie mich noch mehr ausgelacht. Der redet sogar mit Gott. Aber es kann nicht sein, ich habe vorhin noch mit ihm geredet. Wir haben vorhin noch mit ihm geredet. Der Michael hat vorhin noch mit ihm geredet. Und ich weiß, er ist heute hier und er redet mit dir. Dieser Gott ist lebendig, er lebt. Die Frage ist, wie kann ich mir so einen Zeitraum schaffen? Zuerst mal, ist denn dein Herz bereit? Möchtest denn du überhaupt noch Zeit mit ihm verbringen? Ist es denn da? Hast du dieses Verlangen, dass du diese Stille mit ihm suchst und in das Licht Gottes gehst? Was ist eine gute Zeit? Na, du kannst zu jeder Zeit zu Gott kommen. In einem Psalm heißt es, mitten in der Nacht bin ich aufgestanden. Okay? Manche werden nachts wach und können nicht mehr schlafen. Nützt die Zeit zum Gebet. Nützt die Zeit. Manchmal denke ich mir, oh, vielleicht bist du gar nicht umsonst jetzt wach geworden. Nützt die Zeit. Gut ist es, wenn du eine gewisse Regelmäßigkeit hast, wenn es dir möglich ist. Ich weiß, wie schwierig das für Eltern auch ist. Oder du hast kleine Kinder daheim und die klettern dir überall umeinander. Das ist so anstrengend, aber du sehnst dich nach der Zeit. Wo kann ich ein Zeitfenster suchen, damit ich einfach mal Herr Jesus bei dir sein kann? Wir finden Beispiele in der Bibel. Daniel zum Beispiel, er hatte 3 Mal am Tag sich im Herzen vorgenommen, ins Gebet zu gehen. Wie lang das war, weiß ich nicht. Er ging in sein Obergemach, dort hat er die Tür zugemacht, hat sein Fenster geöffnet nach Jerusalem, auf ein Wort hin, was Salomo mal gesagt hat, wenn sich die Herzen ausrichten nach dem Tempel hier, dann, also er hat die Fenster aufgemacht nach Jerusalem und hat diese Zeit genützt fürs Gebet, für die Gemeinschaft mit ihm. Hat vielleicht auch Schriften gehabt zum Lesen. Nützt diese Zeit. Wo, habe ich schon gesagt, Daniel hatte sein Obergemach. Du hast vielleicht irgendwo eine Ecke, wo du dich verstecken oder zurückziehen kannst. Aber such einen Raum, wo du weißt, hier bin ich ungestört, hier kann ich mit meinem Gott offen reden. Hier kann ich mit ihm reden, auch über Dinge, die besser kein anderer hören sollte. Such dir so einen Raum. Heizungskeller ist auch ein prima Raum. Ich habe einen kleinen Raum, der ist, Schatz, wie groß ist er? Ich bin hier und da ist der Boiler. Und ich kann weder so rumfallen, noch so rum, noch so rum, aber hinter mir ist eine Türe, da muss ich aufpassen. Okay? Und das ist ein kleiner Raum, aber das ist mir so ein segensreicher Raum, weil ich in Ruhe reinsitzen kann, Türe zumachen, ich muss immer wieder mal aufmachen, dass du nur Luft kriegst und wieder zumachen. Aber es ist eine segensreiche Zeit und ich mache sogar das Licht aus, weil ich weiß, dass der Vater ins Verborgene sieht und im Verborgenen hört. Nütz sowas oder bastel dir so einen Raum oder such dir diese Gelegenheit, wie auch immer. Nütz die Zeit mit deinem Gott. Um was von Gott zu erfahren, brauchst du sein Wort. Nimm die Bibel zur Hand. Du kannst einen Bibelleseplan nehmen. Du kannst auf vielerlei Art und Weise durch die Bibel durchgehen. Du kannst Anleitungen kriegen über Kurse zum Beispiel. Später wird der Thomas noch einen Kurs vorstellen und so weiter. Da gibt's wirklich viele gute Hilfsmittel. Beobachte das Wort Gottes, wenn du liest. Schau auf die Feinheiten. Wir hatten heute Morgen im Abendmahl so ein wunderbares Wort. Ich habe Michael gesagt, ich muss mich zurückhalten, weil es so spannend ist. Der Herr Jesus ist erschüttert, als er weiß, es geht jetzt, was vor ihm liegt. Erschüttert. Und dennoch sagt er, Da komme ich nachher drauf. Das habe ich, sonst greife ich vor. Es erschüttert. Fang an, das Wort Gottes lieb zu haben. Du kannst nicht sagen, ich habe den Herrn Jesus lieb, aber das Wort Gottes interessiert dich nicht. Das passt nicht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Gottes wieder lieb zu gewinnen. Such dir jemand, der dir dabei vielleicht hilft, eine Zweierschaft oder so, der dir mal sagt, du, was liest denn gerade? Ah ja, das und das. Und, ach, das habe ich noch nie verstanden. Ja, ja, frag mal jemand anders oder so. Kann man alles machen. Aber fang an, das Wort Gottes wieder lieb zu gewinnen. Und wenn es vielleicht schon lang verstaubt ist, dann nimm's wieder her. Ich habe das ja schon mal erzählt, wir hatten mal in einem Jugendlager oder in einer Jugendfreizeit, hatte ich ein ganz schwieriges Gespräch mit einem jungen Mann und ich habe nicht gewusst, wie ich das Gespräch angehen soll. Und auf einmal fällt eine Bibel aus dem Regal, also wir haben nicht geschüttelt, wir haben auch nicht gestritten oder sonst was, die Bibel ist rausgefallen und mir fällt ein, ach, ich weiß doch seinen Lieblingsvers. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe euch Ruhe. Wir konnten den Vers lesen und ihm hat es so einen Frieden ins Herz gegeben, weil er so überrascht war, dass das Wort Gottes so direkt spricht und wer auch immer die Bibel rausgeschmissen hat. Es kam vom Herrn und er konnte das ganze Wochenende auf etwas verzichten, was für ihn eigentlich unmöglich gewesen wäre. Hab das Wort Gottes wieder von neuem lieb. Sei bereit, seinen Willen zu tun. Bereit zu sein, den Willen Gottes zu tun. Es wird dir zum Segen sein. Hier, in der jetzigen Welt, und wenn der Herr zurückkommen wird und sagt, ich bringe meinen Lohn mit mir. Er wird kommen. Und es wird auch Lohn geben. Vers 12. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und deinem Namen Ehre erweisen. Ich möchte deinem Namen Ehre erweisen. Vorhin war ich da, Herr Jesus war erschüttert in der Situation, um zurückzukommen. Jetzt kommen wir an eine ganz spezielle Stelle und die ist so spannend. Und der Herr Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Es ging ihm nicht mehr um sich, obwohl er erschüttert war, weil er wusste, das, was jetzt vor ihm liegt, dieser Weg nach Golgatha und alles zuvor verraten zu werden von einem Freund mit einem Kuss, verlassen zu werden von allen, die ihn lieb haben. Aber es war so eine Bedrängnis, dass sie so Angst um ihr Leben gehabt haben und ich wäre mitgerannt. Wir müssen uns das vor Augen stellen, was hier war, eine tobende Menge, die Blut sehen wollt. Ein ganzes an die 600 Mann, die kommen mit Schwertern und Stöcken und Fackeln, um den Herrn der Herrlichkeit gefangen zu nehmen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, was hier passiert ist. Und er spricht ein Wort, wo er sagt, wen sucht ihr? Jesus, den Nazarener. Ich bin's. Und was passiert? Sie weichen zurück, fallen hin. Es ist so gewaltig, was da passiert ist. Und zuvor, diese Erschütterung im Herzen des Herrn Jesus. Ich weiß nicht, was alles war. Mir ist sehr Angst. Und dennoch sagt er, genau deswegen bin ich in diese Stunde gekommen. Und er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Weil du keine andere Möglichkeit zum Leben hast, als nur durch sein Opfer. Es gibt keine Möglichkeit, das Lösegeld für dein Leben zu bezahlen, als wie nur durch dieses Opfer, zu kostbar, zu wertvoll. Und in dieser Erschütterung sagt er, Vater, verherrliche deinen Namen. Und es gibt nur drei, meines Wissens, drei Stellen im Neuen Testament, wo Gott sofort redet, weil auch das Herz des Vaters so erschüttert ist, dass der Sohn dennoch, obwohl er weiß, was auf ihn zukommt, die Ehre Gottes sucht. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wiederum verherrlichen. Das erste Mal bei der Taufe. Der Sohn Gottes lässt sich so weit nunter, dass er sich eins macht mit dem Sünder, dass er in das Wasser steigt, wo die Sünder waren, die zur Buße die Umkehr gesucht haben. Und raussteigt und der Vater spricht, dies ist mein geliebter Sohn. Das erste Mal. Das zweite Mal auf dem Berg der Verklärung. Mose, Elia, der Jesus. Petrus sagt, versucht durch sein Reden, ihn gleichzusetzen auf die gleiche Ebene wie Mose und Elia. Und der Vater redet in diese Situation. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Und das dritte Mal, hier an dieser Stelle, kurz vor seinem Opfer. Könnt ihr nachvollziehen, wie der Vater erschüttert war, wie er diese Hingabe seines Sohnes gesehen hat, den Willen des Vaters zu tun? Oh, ich wünschte, wir würden uns das noch viel mehr verherzen, ans Herz legen. Komm zum Abendmahl, nimm dir diese Zeit, versäum solche Zeiten nicht, wo du in der Stille sein kannst vor deinem Gott, um die Augen offen zu haben für das, was er aus Liebe für dich getan hat. Und weißt du, wenn du dieses Opfer ablehnst und sagst, brauche ich nicht, dann ist es wie, wenn du Gott ins Gesicht spuckst. Es ist mir nichts wert. Furchtbar. Greif dieses Leben. Komm zu Jesus, er ist der Weg. Lass dir Mut machen. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber mich ergreift es. Ergreift es dich nicht mehr. Bist du nicht mehr erschüttert davon. Von der Liebe, die Gott zu dir hat. Die er aber auch zu deinem Nachbarn hat, den du vielleicht gar nicht magst. Bist du nicht mehr ergriffen davon? Von ganzem Herzen möchte ich dich preisen, mit voller Überzeugung, deinem Namen Ehre erweisen, deinen Willen zu tun. Ewig, für immer, bei dir möchte ich sein, für immer. Möchtest du das? Hast du diese Sehnsucht im Herzen, bei dem zu sein, der dich liebt? Den zu rühmen für immer? David hatte dieses tiefe Verlangen. Du sollst Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Herzen. Er hat dir ein neues Herz gegeben. Mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Also muss es doch eine Anwendung geben, wo ich mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Denken, mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft ihm Ehre erweisen kann. Zunächst mal Hingabe. Gib dich ihm hin. Er ist es, der unser Herzen bewegt. Er ist es, der uns die Kraft dazu gibt. Er ist es auch, der dir den Weg zeigt. Er ist es auch, der dir zeigen kann, was ist morgen dran. Er ist es auch, der dich tröstet über dein Fallen, der dich wieder aufrichtet, der dir wieder Mut macht. Hingabe. Was macht dem Namen Gottes Ehre? Alles, was ihm wohlgefällt. Das war jetzt einfach, gell? Alles, was ihm wohlgefällt. Was gefällt Gott? Na, zuerst mal, dass du im Glauben zu ihm kommst, dass du ihm vertraust. Dass du ihm vertraust. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott nahen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn lieben, kennt's jemand fertig? Ein Belohner sein wird. Ich hab's gerade vergessen. Super, danke. Ein Belohner sein wird. Das Erste. Und dann finden wir, wenn du dieses Leben ergriffen hast und er dir ein neues Leben geben hast, finden wir eine große Zahl an Anweisungen und Hilfestellungen für dich, die Ehre Gottes immer im Blick, die dir helfen können im Umgang in der Gemeinde, im Umgang draußen, bei der Arbeit, bei dem, was deine persönlichen Sachen gibt, eine große Zahl an Anweisungen, Hilfestellungen, wie du dein Leben gestalten kannst, dein neues Leben gestalten kannst. Gemeinschaft unter den Geschwistern zu suchen, die Zeit der Versammlungen nicht zu vernachlässigen, nicht zu sagen, heute habe ich halt keine Lust oder so, sondern sich aufzumachen. Wie gehe ich mit meinen Kindern um, in Ehrbarkeit sie zu erziehen? Wie gehe ich mit meinem Ehepartner um, in Achtung, in Demut, in gegenseitiger Demut und Rücksichtsnahme? Mit Dankbarkeit, mit einem stillen und sanften Geist, eine ganz wunderbare Stelle im 1. Petrus 3, Vers 4. Ein stiller und sanfter Geist, der vor Gott überaus köstlich ist. Was für eine schöne Stelle. In der Welt können wir die Lauten, oder? Die Lauten und die Starken und die auf den Tisch schauen und wir wissen den Weg. Ein stiller und sanfter Geist vor Gott, unglaublich kostbar. Ist das nicht schön? Du musst gar nicht aufbrausend sein. Einen stillen und sanften Geist, das ist vor Gott gefällig. Du musst nicht zornig sein. In deinem Zorn machst du nichts Gescheites. Der Zorn eines Mannes bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Bewirkt nicht das Gute. Und, so gibt's allerlei Anweisungen. Gehorsam, auf ihn zu hören. Das Gebot Christi ist die Liebe, zu lieben. Überleg dir, wie kann ich meinen Ehepartner lieben? Wie kann ich meine Kinder lieben? Wie kann ich die Geschwister in der Gemeinde lieben? Wie kann ich meinen Arbeitskollegen lieben? Wie kann ich den lieben, der mir nur feindlich gesonnen ist? Und wir merken, wir brauchen den Herrn Jesus. Das Gebot Christi, die Liebe. Ein ordentlicher Lebenswandel. Naja, wenn du was zum Essen willst, dann geh arbeiten. Beschäftig dich nicht mit unnützen Dingen, sagt das Wort Gottes. Beschäftig dich mit sinnvollen Dingen. Ist herausfordernd, ich weiß. Ihr wisst sicherlich, dass das alles auch mich angeht. Seine Ordnungen anzuerkennen. Für den Schwachen da zu sein, dem Schwachen aufzuhelfen. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, obwohl wir oftmals sagen, Deckel drauf, fertig. Er wird's nicht machen. Lass dir Mut machen, in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu gehen. Die Motivation ist gewaltig, wenn du darüber nachdenkst. Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus den Tiefen des Totenreichs. Das ist seine Motivation, davor steht nämlich ein Denn. Zuerst dieses, weise mir deinen Herr, deinen Weg. Und richte mein Herz aus. Ich will dich preisen. Ich will deine Ehre suchen. Und warum willst du das alles machen? Denn deine Gnade ist groß über mir und du hast meine Seele errettet aus der Tiefe des Totenreichs. Ist deine Seele schon errettet? Hast du schon Ja gesagt zum Herrn Jesus? Wenn nein, wenn du heute heimkommst, geh in dein Zimmer, geh auf die Knie, bitte ihn, dass er in dein Leben kommt, dass er dir deine Schuld vergibt, bekenn deine Schuld vor ihm, kapituliere vor ihm und sag Ja zu ihm. Das ist heute deine Chance. Ich weiß nicht, ob du morgen noch lebst, dann ist es zu spät. Lukas 16, lies mal nach. Da ist ein Mann, der hat gewartet, hat Besseres zu tun gehabt. Die Tiefen des Totenreiches werden in Lukas 16 ein Stück weit beschrieben. Lukas 16 ist die Situation mit Lazarus und dem reichen Mann. Ist es unangenehm, davon zu hören? Ja, ich hoffe, dass es unangenehm ist, weil danach wird es viel unangenehmer. Und Gott will nicht, er hat keinen Gefallen daran, dass ein Mensch in die Hölle geht. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus gesandt. Die Motivation, denn deine Gnade ist groß über mir. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 8, die schlag mal einfach mal auf. Epheser, Kapitel 2, die Verse 4 bis 8. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlische Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Er gibt dir etwas, was du um alles Geld in der Welt nicht kaufen kannst, was du mit allen Mühen und religiösen Motivationen, die sicherlich in deinem Herzen vielleicht aus bestem Wissen und Gewissen rauskommen, was sie aber nicht bewirken können, die Errettung deiner Seele. Es geht um nicht weniger als um deine Seele. Sag Ja zu ihm. Du hast errettet. Du hast errettet. Wie hat er errettet? Christus ist für meine Sünden gestorben. Dieses erschütternd sein, zu wissen, welchen Weg er gehen muss, um deinetwillen. Und er ist um deiner Sünden willen ist er gestorben. Er ist nicht irgendwie in irgendwas hineingeraten, sondern er ist bewusst hier hineingegangen, um zu retten. Er wurde nicht überwältigt einfach so und gefangen genommen. Nein, er hat es freiwillig getan. Und in den Evangelien wirst du das lesen und du wirst vielleicht den Kopf schütteln und dir denken, wie kann jemand sowas freiwillig tun? Um seiner großen Liebe willen zu dir. Ich weiß nicht, wer es mir erzählt hat. Kann sein, jemand von hier von der Gemeinde weiß es nicht mehr. Wo er immer das war. Landwirtschaft, und in Landwirtschaft finden wir Güllegruben oder Stande oder wie auch immer ihr dazu sagt. Der Milch, Milchautofahrer kommt, glaube ich mal, es war der Milchautofahrer, und sieht auf einmal, wie ein kleines Kind in die Grube fällt, die war randvoll. Und das Kind streckt nur noch die Hand aus und der Fahrer packt's und zieht's raus. Weißt du, das ist ein Bild, darum heißt es immer, er hat uns errettet, rausgerettet, dass das Kind heute noch lebt. Es passieren oft so schlimme Unfälle, auch in Landwirtschaften oder sonst wo. Und das, was unser Herz hier umdreht, das ist das, was der Herr Jesus hier getan hat. Die Tiefen des Totenreiches. Boah, Lukas 16, was da alles, was du da rauslesen kannst, wenn es heißt, dieses Zähneknirschen, dieses, der Bewusstsein der ganzen Schuld war Gott und du kannst nichts mehr tun, um irgendwie dein Gewissen zu erleichtern. Der Druck, der auf einem Gewissen liegt, ist manchmal so schwer, dass so mancher Gefangener sich im Gefängnis umbringt. Er kann's nicht mehr gut machen. Er kann's nicht mehr rückgängig machen. Und dann dieser Gedanke, ich wusste doch, ich müsste nur meine Schuld vor Gott niederlegen, zu Jesus kommen. Du aber wirst gepeinigt, sagt Abraham zu dem Reichen. Zwischen uns und euch ist eine große Kluft, sagt er zu dem Reichen. Selbst wenn jemand von hier zu euch hinüber will, er kann nicht. Gott hat diese Kluft bereitet. Gott hat die Kluft bereitet. Ein Prediger hat mal gesagt, er geht vor mancher Predigt, geht er über den Friedhof und stellt sich vor, die Leute, die da liegen, die rufen und schreien, kann jemand meinen Verwandten verkündigen, was der Weg ist? Furchtbar. Aber es ist bewegend. Kommt zum Schluss. Lass dich ermutigen von diesen drei Versen. Lern sie auswendig. Beweg sie in deinem Herzen. Schau auf dies, was der Herr für dich getan hat. Bitt ihn, dass er dein Herz wieder neu ausrichtet. Nimm Hilfen an. Eine Hilfe, wie gesagt, kann es sein. Auf jeden Fall hier. Nütz die Veranstaltungen in der Gemeinde. Bleib nicht weg. Komm, schau wieder ins Abendmahl. Komm zur Bibelstunde. Auch Kurse können dir eine große Hilfe sein in der Nachfolge. Und so heißt es in Kolosser 3, Vers 16, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander gegenseitig. Und Thomas, du möchtest einen Kurs vorstellen, möchte dir den Raum geben hier. Danke, dass ihr zugehört habt.